Ja, unser heutiger Predigttext steht im Buch Jesaja. Jesaja, glaube ich, das ist ja der bekannteste Prophet. Selbst Leute, die mit Bibel und Kirche nicht viel am Hut haben, ich glaube, die wissen, dass Jesaja ein Prophet war. Und er ist, wenn man so will, auch einer der vornehmsten der Propheten, denn der hatte eine ganz besondere Ausbildung. Er stammte aus einer adligen Familie, die am Königshof verkehrte. Er war von den besten Lehrern ausgebildet worden und gehörte dann später selbst zu den Sachverständigen, die, wenn es um politische Dinge ging, gefragt wurden. In dem Jahr, als der König Usia starb, das war 740 vor Christus, da wurde Jesaja berufen. Ja, der Tod eines Königs oder allgemein der Wechsel eines Regierungschefs, das bedeutet ja immer einen Bruch, häufig auch eine Krise. Wir haben das nach der letzten Bundestagswahl hier auch ein Stück weit gesehen. Es war keine Krise, aber es war ein halbes Jahr Stillstand, bis man sich endlich geeinigt hatte und eine Regierung gebildet hat. Damals war es so, dass ein Land nach dem Tod eines Königs zunächst geschwächt war. Und während der 40 Jahre, in denen Jesaja als Prophet aktiv war, da gab es mehrere solcher Königswechsel. Das heißt, Israel war zu der Zeit ja in einem Zustand der inneren Unruhe. Und auch von außen war es nicht stabil, denn die Assyrer, die waren ziemlich auf Expansionskurs und ja, wollten auch das Volk Israel oder das Land einnehmen. Sie waren eine latente Bedrohung von außen. Der erste Teil des Jesaja-Buchs, die Kapitel 1 bis 39, richtet sich an das Volk Israel während dieser assyrischen Eroberungszüge. Die fanden zwischen 740 und 700 vor Christus statt. Der zweite Teil, Kapitel 40 bis 55, waren an die Israeliten im Exil gerichtet. Ja, Exilzeit war von ungefähr 600 bis 539, das heißt über 100 Jahre später an das Volk im Exil war dieser zweite Teil des Buchs gerichtet. Und der dritte Teil, das ist ab Kapitel 56 bis zum Ende, war an das zurückgekehrte Volk Israel gerichtet, also weit in die Zukunft hinein. Heute, der Predigttext steht im 49. Kapitel, die Verse 1 bis 6 sind das. Und die richten sich also an das Volk im Exil. Dieser Text ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder. Davon gibt es bei Jesaja 4 Stück. Kapitel 42, Kapitel 50 sowie auch Kapitel 53. Ja, das kennen wir, das wird häufig zu Karfreitag dann auch gelesen oder ist Basis des Predigttexts. Ich lese uns heute Kapitel 49, die Verse 1 bis 6 aus dem Jesaja-Buch. Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt, und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Soweit der Jesaja-Text. Ja, es ist zunächst mal die Frage, um wen geht es hier eigentlich? Geht es um Jesaja oder um Jesus? Viele Bibelforscher haben sich Gedanken darüber gemacht. Bei manchen Details könnte man ja denken, dass es sich um Jesaja handelt, dass es um so eine Berufung geht. Ja, die Berufung des Jeremia kennen wir, ich habe dich erwählt vom Mutterleib an. Ja, und hier ist es ja ähnlich. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass diese Gottesknechtslieder nur dann richtig zu verstehen sind, wenn man sie auf den Messias, auf den Herrn Jesus Christus bezieht. Denn in diesen Abschnitten werden wesentliche Dinge von und über Jesus geweissagt. Sie gaben seinerzeit dem jüdischen Volk die Kategorien an die Hand, um Jesus, den Kommenden, rechtzeitig zu erkennen. Und sie leiten auch uns an, den mittlerweile gekommenen Christus richtig zu verstehen. Ja, mit der Prophetie im Alten Testament verfolgte Gott auch die Absicht, sich als ein treuer, als ein wahrhaftiger, als ein verlässlicher Gott zu offenbaren. Die Menschen sollen sehen, dass er etwas verspricht und ankündigt und es dann auch hält, dass es dann so auch eintritt. Wir lesen zum Beispiel im ersten Gottesknechtslied in Jesaja 42, ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Das heißt, Jesus kündigt etwas an und ja, sagt es ganz deutlich. Er sagt, ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, dass ich Gott bin. Ja, was sagt nun unser Predigttext über den Kommenden, den Gottesknecht? Ich möchte das in drei Gedanken rausarbeiten. Zum Ersten die Berufung vom Mutterleib an. Das Zweite die scheinbar vergebliche Arbeit. Und das Dritte das Licht für alle Völker. Zum Ersten die Berufung vom Mutterleibe an. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an, so heißt es hier. Natürlich kam es vor, dass auch andere Menschen eine solche Berufung erfahren haben. Ausdrücklich weist die Bibel ja auf Jeremia hin und auch auf Paulus. Galater 1, Vers 15, da sagt Paulus, dass er auch vom Mutterleib an berufen war. Ja, wir finden es auch bei Simson, bei Samuel, bei Johannes dem Täufer. Doch alle waren Menschen und alle, ja, und ihr Dienst, alle waren Menschen und ihr Dienst hatte auch eine prophetische Bedeutung, indem sie von Christus reden. Sie waren aber nicht derjenige, von dem unser Predigttext hier heute redet. Sie mochten in Israel Recht sprechen, eine Führungsrolle einnehmen und mit machtvollen Worten predigen. Aber sie blieben Menschen wie alle anderen auch. Und es war klar, dass das, was in unserem Predigttext geweissagt wurde, auf sie nicht zutrifft. Es bleibt nämlich die Frage offen, wer denn derjenige wäre, der das jüdische Volk zu Gott zurückführen würde und auch zum Licht für die übrigen Völker werden würde. Ja, die alttestamentliche Geschichte ging ihren Abwärtsgang. 100 Jahre nach Jesaja kamen die Babylonier und nahmen dem Gottesvolk seine staatliche Souveränität. Sie entmachteten das Königshaus und führten große Teile des Volks gefangen nach Babel. Auch nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft kam der starke Mann nicht, obwohl bis zur Zeit von Maleachi und Esra noch einzelne Propheten auftraten. Aber alles, was geschah, das war weit davon entfernt, Erfüllung dieser hier bei Jesaja niedergelegten Prophetie zu sein. Ja, Gott ist treu und er hat den Faden dieser Prophetie wieder aufgenommen. Dass Gott seinen Knecht von Mutterleibe an auserwählt hatte für den besonderen Dienst, wurde an der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel erkennbar. Anders als zum Beispiel bei Jeremia und Paulus finden wir bei Jesus die Besonderheit, dass er durch den Heiligen Geist von der Maria empfangen wurde. Maria erhielt ja die große Zusage, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Ja, logisch, dass Gott seine Hand über diesem Menschen hielt, als er noch im Mutterleib war. Und bei der Geburt Jesu lautete die Botschaft, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Heute ist euch der Heiland geboren. Und auch daran wird deutlich, dass über dem Leben Jesu von Anfang an die Berufung stand, der Messias zu sein. Eine Woche später weissagte der Simeon von ihm, meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das alles wird uns berichtet, damit wir rund um das Geschehen um Jesu Geburt erkennen, dass dieses Baby unter einer ganz besonderen Bestimmung stand, auch wenn man es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ansah. Gott lässt einen ganzen Chor unterschiedlicher Stimmen zu Wort kommen, die inhaltlich alle das Gleiche sagen. Die Bestimmung Jesu war keine andere als die hier in unserem Predigtext genannt ist. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Es geht um Jesus. Ja, das Zweite ist die scheinbar vergebliche Arbeit. Wenn wir auf das irdische Leben Jesu blicken, dann müssen wir feststellen, dass seine Karriere aus menschlicher Sicht jetzt keine Erfolgsstory ist. Jesaja weissagte, er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Ist ja ein interessantes Bild, oder? Da ist ein Jäger oder ein Krieger, der macht sich einen Pfeil zurecht. Und er weiß, aus welchem Holz er sein muss, und er schärft ihn. Und anstatt ihn abzuschießen, steckt er ihn in den Köcher. Ja, um ihn erst dann zu gebrauchen, wenn es drauf ankommt. So hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt. Er hat ihn, wie wir sahen, von Mutterleib an berufen, aber er hat ihn erst mal 30 Jahre lang, ja, im Köcher belassen, ja, bevor er seinen Dienst in der Öffentlichkeit begann. Dann aber wurde der Pfeil abgeschossen. Jesus hat gepredigt, er hat gelehrt und dabei in großer Unerschrockenheit den Menschen ihre Sünden aufgedeckt. Und noch mehr, er hat ihnen auch die Vergebung der Sünden zugesprochen. Mit seinem Wort richtet Jesus die Glaubenslosigkeit und die Heuchelei der Menschen, insbesondere die der religiösen Elite seines Volkes. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, prophezeit Jesaja. Dieses Bild finden wir auch in der Offenbarung, wo Jesus dann als derjenige dargestellt wird, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht. Dieses zweischneidige Schwert, dieses Scheiden zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ist nicht auf die Zeit seines irdischen Wirkens beschränkt. Jesus wird auch dann, wenn er bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit über allem menschlichen Unrecht recht sprechen wird, dann wird sich dieses zweischneidige Schwert auch zeigen. Er hat das letzte Wort zu sprechen. Er wird jedem Widerspruch gegen ihn ein Ende machen. Er wird mit seinem Erscheinen und mit seinem machtvollen Wort alle die beschämt dastehen lassen, die dem Evangelium den Glauben verweigert haben. Er wird sie mit seinem Gerichtswort zur Verdammnis verurteilen. Er wird aber auch alle diejenigen, die hier an ihn geglaubt und der gnädigen Zusage Gottes vertraut haben, die insbesondere die Rechtfertigkeit in ihm gesucht haben, zum ewigen Leben und zur Teilhabe an der neuen Schöpfung bestimmen. Er wird ihnen das Recht widerfahren lassen, das ihnen hier womöglich verwehrt wurde. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Ich beziehe diesen Satz auf das irdische Leben Jesu. Ja, wir müssen uns dabei vor Augen führen, dass Jesus ja auch wirklich ein Mensch war. Sein Leben und Leiden, das hat er wirklich erfahren. Das war kein Theaterstück, das ein mit menschlicher Verkleidung ausgestatteter Gott uns hier vorgemacht hat. Er hat es wirklich erfahren. Er hat bestimmt auch Momente erlebt, in denen er das Gefühl des Versagens hatte. Es gab Tage und Wochen, in denen ihm die Massen nachliefen, insbesondere wenn er Zeichen und Wunder tat. Aber es gab auch ebenso Situationen, in denen ihn alle verließen. Johannes berichtet, dass Jesus nach der Speisung der 5000 in einer längeren Rede erklärt, dass er das lebendige Brot sei, das vom Himmel gekommen ist. Jesus behauptete, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ja, das war starker Tobak für die Juden. Auch wenn Jesus damit meinte, dass die Menschen durch den Glauben sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollten, so konnten und wollten die Juden doch mit dieser Aussage erstmal nichts anfangen. Es war abstrus. Das Resultat war, können wir bei Johannes nachlesen, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und Jesus fragt seine 12, wollt ihr auch weggehen? Ja, sie blieben vorerst. Doch dann kam die Stunde, in der auch sie ihn verließen. Es war bei seiner Passion, wir wissen das, als Judas ihn verriet und Petrus ihn dreimal verleugnete und die anderen sich davon stahlen. Da stellt sich doch die Frage, was bei seinen Jüngern wirklich angekommen war. Er hatte ihnen noch dreimal angekündigt, dass er leiden und sterben würde und dass er sein Leben hingeben würde als Lösegeld für viele. Aber offensichtlich war davon nichts hängen geblieben. Sie verließen ihn alle aus Angst vor den Juden und weil sie immer noch blind waren für die Wirklichkeit, die in Jesus geoffenbart war. Ja, wie hat sich der Mensch Jesus da wohl gefühlt, wenn sich ihm irgendwann in seinem Leben der Gedanken aufdrängte, versagt zu haben, dann doch bestimmt angesichts dieser Situation. Er hatte seine Jünger 3 Jahre lang gelehrt und auch auf sein Ende hingewiesen. Doch in seiner schwersten Stunde verließen sie ihn. Unterdessen forderte das Volk, das noch wenige Tage zuvor begeistert Hosianna gerufen hatte, nun seinen Tod. Es schien alles umsonst. Was blieb ihm in dieser schier aussichtslosen Lage noch? Ja, nichts als die Hoffnung auf Gott. Wir lesen, wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist, lesen wir hier bei Jesaja. Das hatte er ganz ohne Zweifel Zeit seines Lebens vor Augen. Und trotzdem hat er diese Frustrationserfahrung als Mensch erleben müssen, das Gefühl, vergeblich gearbeitet zu haben. Auch wenn er am Kreuz tiefste Gottverlassenheit fühlte, so blieb ihm dennoch die Einsicht, wenn einer helfen kann und mir Recht verschaffen kann, dann der Vater im Himmel. Ja, und dass Gott seinem Sohn Recht verschuf, wurde 3 Tage später an der Auferstehung wunderbar deutlich. Damit machte Gott klar, der Pfeil, der hat getroffen. Gott nahm in seinem Sohn das Heft in der gefallenen Welt wieder in die Hand. Er machte ihn zum rechtmäßigen Herrn aller Herren, damit er sein Reich aufrichte. Ja, der dritte Gedanke, das Licht für alle Völker. Ich finde, es ist von großer Bedeutung, dass Gott mit Jesaja schon im Alten Bund angekündigt hat, dass in der kommenden Heilsordnung auch die gesamte Völkerwelt in den Genuss des Heils kommen wird. Auch das gehört zur geschichtlichen Offenbarung, ja, dass Gott das schon im Voraus angekündigt hat. Nicht erst bei Jesaja, schon viel früher. Er hatte schon im Abraham-Bund versprochen, dass in Abraham alle Völker auf Erden gesegnet würden. Hier bei Jesaja wird es deutlicher gesagt. Ja, hier wird gesagt, dass es der Gottesknecht sein wird, der sowohl dem jüdischen Volk als auch den Heiden zum Licht gegeben wird. Ja, so geschah es dann auch. Die Apostel predigten, beginnend an Pfingsten und in den Jahren danach, unablässig das Evangelium an die Adresse der Juden. Viele kamen zum Glauben an Jesus, aber noch viele mehr widerstanden der Verkündigung, die doch eigentlich die Erfüllung dieser im Alten Testament wiedergegebenen Prophetie war. Stattdessen verfolgten sie die sich bildenden christlichen Gemeinden bis aufs Blut. Paulus reiste viel umher im Römischen Reich. Wo immer er hinkam, ging er zunächst in die Synagoge und predigte von Jesus. Auch dabei kamen Juden zum Glauben. Aber die Mehrzahl der Juden verschloss sich dem Evangelium. In Antiochien, in Pisidien, mitten in der heutigen Türkei, sagte er seinen jüdischen Brüdern, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, und jetzt zitiert Paulus den letzten Vers unseres Predigttextes, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Ja, Juden und Heiden sind gleichermaßen gerufen. Die Barmherzigkeit Gottes gilt allen Völkern. Deshalb können alle Menschen das Licht sehen, das Gott ihnen leuchten lässt. Sie alle finden Orientierung. Sie tappen nicht mehr im Dunkeln des Heidentums und machen sich keine nichtigen Götzen mehr. Dagegen ist die Tür geöffnet zum Haus Gottes, zum Reich Christi. Alle Menschen sollen wissen, dass Gott sie geschaffen hat und dass er sie in Christus mit sich versöhnt hat. Alle Menschen sollen erkennen und mit ihm das große Ziel, das er für ihr Leben gesteckt hat. Sie sollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Deswegen hat Jesus ausdrücklich geboten, ja, das Evangelium allen Völkern zu predigen. Ja, alle Welt soll sein Wort hören. Gewiss, heute ist es immer noch so, ganze Völker widerstehen und widersetzen sich der christlichen Verkündigung. In einigen Ländern ist es verboten, eine Bibel zu besitzen und eine Versammlung zum Gottesdienst, zu einem christlichen Gottesdienst, ist höchst gefährlich. Wer sich in der islamischen Welt zu Christus bekehrt, wird mit dem Tod bedroht. Aber auch der Westen, die westliche Welt, schränkt die Möglichkeiten zur Verkündigung des Wortes Gottes immer mehr ein. Wenn Gottes Gesetz gepredigt wird und Dinge als Sünde aufgewiesen werden, die nach der aktuellen Gesetzeslage legalisiert sind, und wenn Jesus als der einzige Weg zum ewigen Leben verkündigt wird, dann werden politisch korrekte Zeitgenossen aufgeschreckt und schwingen die Fundamentalismuskeule. Und eigentlich ist ja die Frage mal erlaubt, wer sagt eigentlich, was politisch korrekt ist? Ja, ist interessant, darüber nachzudenken. Ja, wir sollten den Sachverhalt, dass Jesus das Licht der Welt ist, ganz neu würdigen und erkennen, in welchem Zusammenhang das steht. Wenn heute der Name Jesu Christi aus der Öffentlichkeit verschwindet, sei es aus Rücksicht gegenüber einzelnen Gruppen, so bedeutet das nichts anderes als die Rückkehr der Finsternis. Die Finsternis nimmt zu, auch wenn man sich der Aufklärung rühmt. Doch trotz allem Abfall tut Christus in der Völkerwelt sein Werk. Wir spüren es, wir sehen es, wenn man die Augen dafür hat. Menschen kommen zum Glauben, Gemeinden werden gegründet und es wird deutlich, dass Christus eben nicht vergeblich gearbeitet hat, sondern dass Gottes Rat und Plan durch ihn gelingt. Sein Weg zeigt, dass Gott nicht an menschlichen Erfolg gebunden ist. Und durch Gottes Gnade dürfen auch wir am Werk Christi teilhaben. Wir mögen angesichts des Niedergangs christlicher Werte das Gefühl haben, wir hätten das Evangelium vergeblich gehabt. Aber wo immer Christen sind, die auf Christus hoffen, sollen sie hören, wie Paulus sie in einer Zeit, als es noch gar kein christliches Abendland gab, ermutigt hat. Darum, schreibt Paulus, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Schreibt er an die Korinther. Amen.